herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zur heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Ich habe mir für diese Folge ein Thema ausgesucht, was seit 20, 25 Jahren in der Autoindustrie immer mal wieder diskutiert wird, was mal stärker, mal weniger stark im Fokus steht, was durch die Ankündigung von VW, dass sie keine reinen Touchscreen-HMIs in Autos mehr haben werden, wieder an Aktualität gewonnen hat. Also, es wird heute um das Thema gehen, Vor- und Nachteile von Touchscreens in Autos, Vor- und Nachteile von, ja, ich sag mal, Knöpfchen, Button-basierten Lösungen und dann auch noch das Thema zentraler Controller. Also im Endeffekt die Frage, wie interagiere ich mit dem Fahrzeug, wenn es nicht um Kernfunktionen des Fahrens geht? Für das Lenken haben wir das Lenkrad, für die Geschwindigkeitsregulierung haben wir die Pedalerie, für die Gangwahl haben wir auch entsprechende, ich sag mal, Stellteile, Objekte im Fahrzeug. Das sind entweder Schalthebel oder halt die Gangwahlhebel oder es sind häufig gar keine Hebel mehr, sondern Knöpfe oder ja, Drehstellteile, die wir da haben. Also da haben wir unterschiedliche Dinge, die da sind. Um die soll es heute nicht gehen, sondern es geht um die Themen, die Infotainment betreffen, die Navigation betreffen, die Medienauswahl betreffen, die Kommunikation. Also all diese Dinge, die man unter dem Begriff tertiäre Interaktion zusammenfasst. Also primäre Interaktion, Kernfahraufgabe, sekundär solche Sachen wie Hupen, Blinken, Scheibenwischer, also was noch mit dem Fahren zu tun hat, aber nicht mit der Kernfahraufgabe. Und die tertiären Interaktionen dann halt, ja, Radio, Medien, Kommunikation, Navigation, die Themen, die heute hier im Mittelpunkt stehen. Sondern da ist die Frage, was ist da so eine super gute Lösung? Was ist die optimale Lösung? Und wir sehen in letzter Zeit immer größere Glasflächen im Auto, dass alles über Touchscreens gemacht wird. Bestes Beispiel dafür ist ein chinesischer Hersteller, HiFi, die auch am Wackeln sind, die ihre Produktion eingestellt haben, aber die ein sehr, sehr spannendes Auto mit einem sehr innovativen Interior auf die Beine gestellt haben. Da ist der Innenraum im Prinzip eine komplette große Glasfläche oder mehrere Glasflächen. Aber da gibt es keinerlei fühlbare, touchbare, traditionelle Knöpfchenschalter, Drehregler, sondern es ist alles auf Screens drauf. Und der Trend war über viele Jahre sehr, sehr dominant, immer mehr auf die Touchscreens zu packen, da immer mehr reinzutun, die Interaktionen immer mehr aufzuladen und immer weniger von den haptischen Interaktionselementen zu haben. Der erste, der da den ganzen Weg komplett durchgegangen ist, war der Tesla mit seinen zentralen Bildschirmen. Und ja, da sind viele hinterhergelaufen. Und jetzt hat der VW-Konzern verkündet, dass diese Lösungen bei ihnen nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern dass man Mischlösungen finden wird. Dass es also keine reinen Glasflächen, keine reinen Touchscreen-Interaktionen mehr geben wird, sondern dass es ja Mischlösungen geben wird. Und genau in den Punkt möchte ich mal genauer reinschauen, mal mir ein paar Gedanken machen und die mit euch teilen. Wie ist das ganze Thema eigentlich? Ja, wie sehe ich das ganze Thema eigentlich? Ich sage es ganz ehrlich, ich habe, als die ersten Touchscreens Anfang der Nullerjahre kamen, namentlich im Lexus, schon meine Zweifel gehabt, dass das eine richtig gute Angelegenheit ist. Bin dann offensichtlich widerlegt worden über viele Jahre hinweg. Jetzt schwingt das Pendel wieder zurück und klar, die Situation nutze ich jetzt mal aus, um hier meine Meinung im Rahmen meines Podcasts nochmal kundzutun. Was werde ich machen? Erstmal kurz ein anderes, warum ist eigentlich das Thema so interessant? Also auch mal die Frage, die ich mit Menschen anderer Domänen, aus dem Flugbereich, aus dem Leitwartenbereich, aus dem Smartphone-Bereich, mal wieder diskutiere. Warum ist eigentlich Automotive so besonders? Warum sind es die Interaktionen zwischen einer Fahrerin oder einem Fahrer und dem Fahrzeug so anders als zum Beispiel das Nutzen einer Handy-App oder das Fliegen eines Flugzeugs? Zweiter Punkt wird sein, dass ich so ein bisschen mal Historie und Marktlage abtaste, da mal durchgehe, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute sind und wo sind wir heute. Dann werde ich mal die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen auflisten. Was sind Vorteile eines Touchscreens, was sind Nachteile zentraler Controller-Buttons. Und dann so ein bisschen schon mal schauen, wo könnte denn da so ein Sweet Spot liegen. Und dann zum Ende Schlussfolgerung, meine Meinung zu dem Thema gibt es dann halt eben ganz deutlich, klar und explizit ausgedrückt am Ende. Warum sind Automotive HMIs anders als andere HMIs? Warum sind wir in der Autoindustrie anders aufgestellt und warum müssen wir das auch sein? Ein Punkt ist, Autos haben eine extrem hohe Verbreitung. Wir haben in Deutschland, weiß gar nicht genau der aktuelle Stand, irgendwie was 45 Millionen Autos auf 80 Millionen Einwohner. Also jeder zweite Mensch besitzt sein Auto oder im Schnitt besitzt jeder Mensch ein halbes Auto. Sie sind also unglaublich stark verbreitet. Und wir nehmen jede und jeden beim Fahren. Ist egal, ob der Mensch jetzt alt ist, ob er jung ist, ob er professionell fährt oder ob er in der Freizeit fährt. Das sind alles Themen, die spielen beim Auto keine Rolle. Also wir haben eine unglaublich breite Nutzergruppe. Und das macht es für mich auch so spannend, weil man hat halt eben so die sprichwörtliche 80-jährige Omi, die da drin sitzt und den 18-jährigen Fahranfänger. Und mit dem gleichen Objekt, mit den gleichen Interaktionsstrategien, mit den gleichen Produkten müssen wir alle Nutzergruppen abholen und müssen allen ein Angebot machen, was passt, respektive ein Angebot machen, was allen passt. Das ist das eine, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Zugleitwarten oder Flugzeugcockpits. Gerade bei Piloten ist es sehr, sehr deutlich sichtbar. Das ist eine hochgradig selektierte Nutzergruppe. Sie ist extrem gut ausgebildet und sie wird auch ständig fortgebildet. Also so ein Pilot, der muss alle paar Monate in einen Flugsimulator und kriegen dann auch Zulassungen für bestimmte Flugzeugtypen nur nach einer entsprechenden Ausbildung. Selbst sehr erfahrene Piloten, wenn die auf ein neues Flugzeug umsteigen, müssen die nochmal eine Fortbildung machen. Und es sind nicht nur ein paar Tage, die da stattfinden, damit sie genau Bescheid wissen, wie das ganze Thema funktioniert. Also eine völlig andere Ausgangslage, als es im Auto sind. Autos sind die komplexesten Alltagsgegenstände, die wir haben. Also Smartphone ist schon eine ziemlich komplexe Sache, so ein PC verstehen wir auch noch relativ wenig, aber wir haben all das genommen, so im Prinzip die Komplexität, die Architektur eines Smartphones oder eines PCs und haben sie in ein Auto reinmontiert, was ja an sich schon eine sehr, sehr hohe Komplexität hat von Bremsen, Fahrwerk, Karosseriebauteilen, Türen schließen. Die ganzen, sag mal, autorelevanten Themen, die sind jetzt eben nochmal in der Komplexität eine Nummer gesteigert worden, dadurch, dass wir halt eben die Elektronik da eingebaut haben. Weiterer Punkt, und das ist der Hauptunterschied zum Beispiel zwischen Autos und Handy-Apps. Der Fokus liegt im Auto auf dem Fahren. Und der wird da auch noch in absehbarer Zeit liegen. Selbst wenn dann irgendwann mal die sogenannte Level 3 Automatisierung kommt, wo ich mich in bestimmten Situationen, in definierten Zeiträumen aus der Fahraufgabe zurückziehen kann, werden wir trotzdem essentielle Anteile haben, in denen ein Mensch das Fahrzeug mindestens kontrolliert, aber eben auch aktiv steuert. Das heißt also, das Thema Fahrerablenkung, das Thema Driver Distraction ist ein extrem wichtiges. Und es wird es auch in absehbarer Zeit bleiben. Das hat also eine gewisse Sicherheitsrelevanz. Wenn man jetzt sich überlegt, dass ich da eine Spotify-Playlist mir zusammenstelle, das geht am Smartphone, wenn ich auf dem Sofa sitze, super gut und super schön, wenn ich das, während ich 180 auf der deutschen Autobahn fahre, das Gleiche durchführe, ist es natürlich ein völliger Irrwitz, das zu tun. Also Thema Fahrerablenkung, Sicherheitsaspekt, ganz entscheidend und auch in den ganzen Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, immer ein Thema, was ganz, ganz zentral sind. Weiterer Punkt, der Autos einzigartig macht, es sind verdammt teure Objekte, die wir uns dazulegen. Also nach unseren Häusern oder Wohnungen, Immobilien, die wir uns kaufen, sind Autos die zweiteuersten Objekte, die wir so im Laufe unseres Lebens uns anschaffen. Ja, und von daher gibt es in der Autoindustrie eben spezifische Lösungen. Das macht meinen Job und meine Arbeit seit fast 30 Jahren eben auch so super spannend. Im Endeffekt das Ganze so einfach zugänglich zu machen wie ein Consumer Device, aber halt eine extrem hohe Komplexität abzubilden mit einer Oberfläche, die sehr, sehr einfach zu nutzen ist und die Sicherheitsstandards erfüllt. Also, das zum Thema, warum sind Automotive-Lösungen anders als Lösungen im Handybereich, PC-Bereich oder in Profi-Geräten, sag ich mal, wie Zügen, wie Leitwagen, wie Flugzeuge. Kurzer Blick in die Vergangenheit. Wir haben Autos jetzt seit 120 Jahren, sind sie populär, sind sie sichtbar, stehen sie den Menschen in mehr oder weniger großem Maße zur Verfügung. Und über all die Jahre hat sich da ein Prinzip für die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug herausgestellt. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die Kernfahraufgaben, sondern über die Zusatzaufgaben. Und hat sich so ein Paradigma herausentwickelt, was ich als das 1:1:1 Paradigma bezeichne. Also ein Device, ein bestimmtes Objekt, ein Knopf, ein Button, steuert genau eine Funktion und befindet sich genau an einem Ort. Das ist so, ja, das, was wir in traditionellen Cockpits so bis Mitte der 90er Jahre immer vorgefunden haben. Da gibt es dann halt einen Knopf, der macht die Heckscheibenheizung an. Da gibt es einen Knopf, der ein Drehknopf meistens, der macht die Lautstärke des Radios lauter. Es gibt einen Knopf, der macht die Temperatur im Fahrzeug wärmer oder kälter. Also gibt es immer genau ein Device, was genau eine Sache ausführt. Und solange die Funktionen im Fahrzeug von ihrer Zahl her einigermaßen überschaubar sind, hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Da gab es dann so bestimmte Gruppierungen. Da hatte ich dann einen Bereich, in dem dann eher so die Klimasachen untergebracht waren und dann einen weiteren Bereich, wo dann eher so Karosseriethemen untergebracht waren, einen weiteren Bereich, wo vielleicht eher so Antriebs- und Motorthemen untergebracht waren. Also das waren dann so entsprechende Lösungen, die es dann in Fahrzeugen, wie gesagt, bis Baujahr Mitte der 90er Jahre zu sehen gab. 1994 hat BMW in dem damals neuen Sima, dem Baureihe E38 für die Fachleute, das erste komplexe Infotainment-System untergebracht. Und es war ein Bildschirm im Center Stack, also in der Mittelkonsole. Und da war ein Drehdrücksteller dran. Und damit konnte ich meine Navi programmieren, da konnte ich auch so ein paar Mediensachen machen. Ganz spannend damals war, dass das Radio, die Radiofunktionen immer so ein bisschen separat waren. Also so Senderauswahl und solche Dinge waren immer auf separaten Stellteilen. Die waren nicht in diesem Bildschirm drin. Meine Vermutung ist, dass damals bei BMW eine relativ starke Radiomedienabteilung war, die gesagt hat, nee, unser Zeug kommt nicht in diesen blöden Bildschirm rein. Nee, das machen wir jetzt hier nicht. Und es gibt ja den Spruch, zeig mir dein HMI und ich zeichne dir deinen Org-Chart. Also man kann in so einem technologischen Artefakt, in einem Produkt, wenn man es hat, mal nachvollziehen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, wie denn so interne Prozesse, wie denn so interne Strukturen beim Hersteller aussehen können. Ja, 94, also das erste Infotainment-System, 5 Jahre später, 6 Jahre später kam dann der Nachfolger. Das war dann der sogenannte E65, also auch mit 7er BMW. Ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Fahrzeug und eines der kontroversesten Dinge war der iDrive, der dann das erste Mal seinen Einzug hielt. Also so ein zentrales Stellteil, an dem ich drehen, drücken und schieben konnte, mit dem ich eigentlich alles machen konnte. Also von Radio über Klima bis Fahrzeugeinstellungen, Navigation, das war alles mit diesem einen runden Silberbutton versehen. Und es war damals so der Zeitgeist, Audi hat dann zur gleichen Zeit das MMI oder die sogenannte Quadrologic auf den Markt gebracht, wo auch so ein zentraler Drehdrücksteller mit ein paar Knöpfen außen drum drinne war in dem Fahrzeug. Und gerade bei diesen beiden Herstellern zieht sich das sehr, sehr lange durch. Also bei BMW bis heute, auch die neuesten BMWs haben alle noch diesen zentralen Drehdrücksteller. Was mir ja auch zeigt, da könnte was dran sein. Also das würden die ja so nicht beibehalten, wenn es völliger Blödsinn wäre und nicht funktionieren würde. Also es könnte sein, wenn wir ja schon mal so Richtung Sweet Spot schauen später, dass irgendwo in diesem Bereich die Lösung liegt. Lexus, hatte ich schon erwähnt, kam sehr früh mit den Touchscreens raus. Die deutschen Premium-Hersteller, also Audi, BMW, Mercedes, haben sich sehr, sehr lange gewehrt dagegen, haben gesagt, es gibt bei uns keine Touchscreens. Aus guten Gründen, die wir noch diskutieren werden. Irgendwann waren sie dann doch drin, auch da wiederum aus guten Gründen. Eine Sonderrolle hat in dem Bereich relativ früh Porsche eingenommen. Die haben mit dem PCM3 und dem PCM4 ein System gehabt, wo beides drin war. Wo ein Touchscreen war und ein Drehdrücksteller, mit dem ich dann entsprechend Auswahlen treffen konnte. Und es war immer alles mit beidem möglich. Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Es gibt so bestimmte Use Cases, bestimmte Anwendungsfälle, in denen der Touchscreen besser war. Und es gibt eben andere, da war so ein haptisches Gerät, also was ich anfassen konnte, ein bisschen was Massiveres, die deutlich bessere Lösung. Heute sehen wir unglaublich viele Fahrzeuge mit Touchscreen. Auf der CES habe ich mich mit einem Vertreter von VW, Faurecia unterhalten. Die hatten dort ein Fahrzeug ohne Touchscreen und wir waren uns einig, wir haben beide kein Fahrzeug ohne Touchscreen auf der ganzen Messe gesehen. Also die CES 24 ganz klipp und klar gezeigt, Touchscreen ist mindestens eine Option, wenn nicht sogar die einzige Interaktionsmöglichkeit. Ja, wenn man da mal so hinschaut, es gibt Cockpit-Architekturen der verschiedensten Arten, also eher so eine traditionelle Architektur, wo ich dann ein Display hinterm Lenkrad habe, wo ich dann ein Display in der Mittelkonsole habe und dann vielleicht noch ein Head-Up-Display dazu. Dann eher weniger traditionelle Architekturen, wo dann ein Display über das gesamte Armaturenbrett hinweggeht. Es gibt Lösungen ohne Clusterinstrument. Tesla ist da der Vorreiter gewesen, aber VinFast zum Beispiel geht da einen ähnlichen Weg und dann kann man noch überlegen, mit oder ohne Head-Up-Display, also Spiegelungen von Informationen in die Windschutzscheibe rein. Ja, das ist so die Tendenz, die wir im Moment gerade haben. Und dann, aber darum soll es heute nicht explizit gehen, das Thema Multimodalität, also Spracheingaben, Gestik, die Einbindung von künstlicher Intelligenz in die ganze Thematik. Das sind extra Themen, die jeweils einzeln mindestens eine extra Podcast-Episode rechtfertigen würden. Wir belassen das heute mal beim Thema haptische Interaktion, also Touchscreen versus Buttons. Ja, kommen wir mal. Vorteile, Nachteile, Touchscreens. Vorteile von Touchscreens. Ganz klar, ich kann eine direkte Interaktion durchführen. Also ich sehe ein Objekt, ich sehe einen Button, ich sehe eine Liste, ich sehe irgendeine Form von Objekt, ein Icon, einen Schriftzug. Ich drücke da drauf und es erfolgt eine Interaktion. Also ich muss keinen Übersetzungsvorgang vornehmen, Zum Beispiel, wenn ich einen Drehdrücksteller habe, dass ich mir überlegen muss, muss ich jetzt nach rechts drehen, muss ich nach links drehen und dann muss ich 3, 4, 5 Mal nach rechts oder links drehen, um da ein Objekt zu erreichen, um einen Listeneintrag zu erreichen, mit dem ich dort, den ich dann auswählen möchte, mit dem ich was machen möchte. Und ich kann auch sehr viel auf Touchscreens direkt manipulieren. Also ich kann so einen Long Press machen, also sehr, sehr lange auf ein Objekt draufdrücken und dann passiert da was. Entweder kann ich es dann verschieben oder ich kann Einstellungen vornehmen. Also ich habe da auch mehrere Ebenen, mit denen ich da unterwegs sein kann. Also das ist ein ganz großer Vorteil von Touchscreen, diese, ich sag mal, übersetzungsfreie, die direkte Manipulation von Objekten auf dem Bildschirm. Touchscreens sind extern konsistent. Die allermeisten von uns werden ein Smartphone in der Hosentasche haben und die funktionieren alle mit Touchscreens. Wir sind es also gewöhnt. Es gibt inzwischen auch kaum noch irgendwelche Objekte, sei es jetzt Herde oder Hausgeräte aller Art, in denen wir nicht irgendwie eine Form von Touchscreen haben, Smart Home Steuerung. Ja, das sind alles so Objekte, in denen man dann halt, oder Technologien, die man über Touchscreens nutzen kann. Von daher ist ein Touchscreen in einem Fahrzeug extern konsistent. Das heißt also, das, was ich mit meinem Handy mache, kann ich eins zu eins auch in einem Auto replizieren. Also das, was ich in einem Objekt gelernt habe, kann ich im anderen nutzen. Ist auch bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen immer eine Sache, die man sehr gerne nutzt, dass man sagt, hey, das, was die Leute ohnehin schon können, bringen sie ja mit. Und das kann ich jetzt hier in meiner Interaktion entsprechend auch nutzen. Also, Thema externe Konsistenz, außer Frage, ganz starkes Argument für Touchscreens in Fahrzeugen. Weiterer Punkt ist die hohe Flexibilität, die ich habe. Wenn ich jetzt ein traditionelles Armaturenbrett mir vorstelle, wie es bis Mitte der 90er Jahre war, wo ich dann große Mengen an Knöpfchen, Buttons, Drehreglern und so weiter hatte. Wenn da eine neue Funktion dazugekommen ist, dann musste ich immer schauen, wo kommt denn das jetzt hin? Wo kriege ich denn jetzt noch ein Knöpfchen unter? Wo kann ich jetzt hier nochmal einen Taster hinsetzen? Weil ich brauchte ja für diese Funktion irgendeine Form von Stellteil, irgendeine Form von Objekt, mit dem ich sie an- und abschalten oder vielleicht sogar manipulieren konnte. Das ist bei Touchscreens nicht der Fall. Die Tatsache, dass es alles digital ist, dass es alles Grafiken sind, die bringt mir eine extrem hohe Flexibilität. Das heißt also, da nochmal ein Icon hinzuzufügen oder eine Liste, um einen Listeneintrag zu erweitern. Das ist easy, das ist leicht, das geht schnell, das geht auch inzwischen quasi während des Betriebs des Fahrzeuges. Also ich muss nicht mal mehr mit dem Fahrzeug in der Werkstatt zurückfahren, sondern durch die sogenannten Over-the-Air-Updates, also wenn das mit Software ins Auto eingespielt wird, kann ich diese neuen Funktionen realisieren. Kann ich sagen, okay, ich habe jetzt halt eben nicht mehr 5 Stufen für mein Gebläse, ich habe jetzt 7 Stufen für mein Gebläse. Ja, da muss ich nichts ändern als die Grafiken. Das ist digital, das ist Software. Das kann ich per Luftschnittstelle ins Fahrzeug bringen, kann installiert werden. Und das gibt mir halt eben eine unglaubliche Flexibilität, also was auch die Funktionen angeht, was neue Zusatzfunktionen angeht. Ich kann verschiedene Skins realisieren. Ja, ich kann sagen, ich mache das Ganze jetzt in einem eher sportlichen Stil, vielleicht mit so roten Hintergründen und etwas zackigen Schriften. Oder ich mache so einen konservativen Stil mit braun-beigen Farbwelten und sehr klaren, einfachen Schriften. Oder ich mache halt eben so eine Eco-Variante. Das ist dann alles so ein bisschen grün oder blau. Und, ja, also das kann ich ohne weiteres machen. Und kann dann auch zum Beispiel sagen, ich mache eine vereinfachte Funktion, vielleicht für Fahranfänger oder für Leute, die durch Komplexität sich überbeansprucht fühlen. Und ich mache halt eben eine etwas komplexere Darstellung des Ganzen. Ja, und das sind alles Dinge, die kann ich dort vornehmen, die gibt mir die Technologie vor, also es ermöglicht mir die Technologie. Und ich kann es damit dann auch sehr, sehr stark individualisieren. Ich kann auch noch sagen, hey, ich möchte jetzt gerne diese Objekte nach dort verschieben. Ich möchte gerne einen Hauptbildschirm haben, der mir diese 5 Sachen anzeigt, aber die 3 anderen weglässt. Oder ich möchte nur 2 Sachen sehen auf meinem Hauptbildschirm. Alles das kann man mit einem Touchscreen individuell einstellen, anpassen an Brands, an Marken, an Use Cases, an persönliche Vorlieben anpassen. Ganz, ganz starker Vorteil für das Thema Touchscreen. Hauptnachteil für den Touchscreen ist, es gibt kein haptisches Feedback. Ich kann nichts fühlen, ich kann nichts spüren. Ich muss immer hinschauen. Ich muss immer schauen, wo ist denn mein Finger in Relation zu dem Listeneintrag, zu dem Button, zu dem Icon, was ich gerne auswählen möchte. Das heißt, ich habe immer eine Blickablenkung, wenn ich mit einem Touchscreen im Fahrzeug interagiere. Ja, also die blinde Nutzung, die Nutzung ohne hinzuschauen, ist bei Touchscreens nicht möglich. Und sie ist auch nicht erlernbar. Ja, es ist nicht möglich, das entsprechend auszuschalten. In dem Zusammenhang dann auch ganz ähnlich. Ich fahre ja sehr, sehr viel in meiner zweiten Heimat Mallorca und da haben wir dann auch immer Mietwagen und die haben inzwischen fast alle Touchscreens drin, also 90% der Fahrzeuge haben da irgendwie ein Touchscreen drin. Und wir stellen immer wieder fest, auf den teilweise ja nicht so dollen Straßen auf Mallorca, die so eng sind, in den Kurven drin, in den Bergen, da ist so ein Touchscreen verdammt schlecht zu nutzen. Ja, es wackelt, man trifft die Tasten nicht, also für einen Fahrer sowieso völlig unmöglich, aber selbst der Beifahrer oder die Beifahrerin hat Schwierigkeiten, diese Tasten zu treffen. Wenn man da Querkräfte hat, wenn man da vertikale Kräfte hat, ja, fährt man durch ein Schlagloch durch, tippt man aus Versehen auf den Bildschirm, zack, hat man irgendwas gemacht, was man gar nicht machen möchte. Riesenproblem bei der ganzen Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, diese ganzen HMI-Tests, die werden immer in stehenden Fahrzeugen durchgeführt oder auf Autobahnen, wo es schön glatt und geradeaus geht. In dem Moment, wo man eine etwas komplexere Straßenstruktur hat, wird es schon selbst, wie gesagt, für Beifahrer oder Beifahrerin relativ schwierig, da Interaktionen auszuführen. Ein weiterer Punkt, der mir immer ein bisschen aufstößt, bin ja ein Ästhet, ist das unschöne Aussehen, gerade wenn die Flächen aus sind. Also dann steigt man in so ein Auto ein und dann hat man diese riesige pechschwarze Fläche vor sich. Und meistens sind, weil es ja ein Touchscreen ist, auch noch Fingerabdrücke drauf und dann ist da Staub drauf und dann sind da Kratzer drauf und dann sind da Haare vom Vorbesitzer drauf, vom Vorfahrer drauf. Bei den Mietwagen hat man das immer sehr, wenn man, ey Leute, nee. Ne? Das gibt gleich so einen leicht schmuddeligen Eindruck. Was man dann machen kann, ist möglichst schnell anschalten, weil es möglichst schnell Licht auf dem Bildschirm drauf ist und dann sieht man das so nicht mehr. Aber so dieser Eindruck, der ist einfach unschön. Und ein weiterer Punkt, den ich feststelle, ist, dass eben durch die schon besprochene Flexibilität häufig auch Lösungen auf Touchscreens an Autos angeboten werden, die einfach entweder überdesignt sind oder nicht wirklich gut gemacht sind. Wo man so das Gefühl hat, da wollten sie jetzt einfach noch mal ein bisschen was, eine Alternative reingeben und die ist aber nicht wirklich gut gelungen. Ja, das sind so Dinge, die dann entsprechend dazukommen. Also, soweit zum Thema Pros und Cons von Touchscreens. Thema Haptik. Pro, ganz klar, haptisches Feedback. Ich kann mit meinen Fingerkuppen fühlen, wo bin ich, was habe ich. Ich fahre selber seit inzwischen von fast 25 Jahren mehrheitlich BMWs als Auto. Und da ist immer die jeweils aktuelle Form des iDrive drinne gewesen. Und ich kann in meinem heutigen Auto die allermeisten Dinge blind machen. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt von der Karte weggehen, ich möchte gerne auf den Übersichtsbildschirm gehen, dann weiß ich, es ist die mittlere, obere Taste. Ohne meinen Blick von der Straße abzuwenden, kann ich den Wechsel vornehmen. Oder umgekehrt, wenn ich sage, jetzt werde ich wohl wahrscheinlich bald mal die Kartenansicht brauchen, wird jetzt unübersichtlich hier, ich fahre eine fremde Stadt rein, dann kann ich halt eben dadurch, dass ich den rechten oberen Knopf drücke und den spüre ich, den fühle ich, die Karte anschalten und wenn ich sie dann brauche, reicht mir ein kurzer Blick, ohne dass ich da irgendwelche Sachen machen kann. Also die Blindinteraktion, die blinde Nutzung, das ist der ganz, ganz große und aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidende Vorteil der haptischen Stellteile. Nachteile, Ja, es ist zwar sehr, sehr unflexibel. Ich hatte es schon erwähnt, wenn ich eine neue Funktion habe, müsste ich einen neuen Button dazu nehmen. Ich habe auch die 1 zu 1 zu 1, das 1 zu 1 zu 1 Paradigma. Das heißt, also wenn ein Lautstärkeregler in einer ungünstigen Position für mich sitzt, dann sitzt der da halt eben. Und in modernen HMIs kann ich entweder dann mit Sprache interagieren oder ich kann mir vielleicht dann, oder was auf dem Lenkrad auch drauf dann nochmal, oder ich kann halt eben so ein Stellteil an mehreren Positionen oder eine Option, etwas zu verstellen, an mehreren Optionen, an mehreren Positionen wiederfinden. Also ich habe da mehr Optionen einfach drin. Ich habe die Flexibilität drin. Dann haben die Hardkeys in Fahrzeugen, die Buttons, immer eine eigene Designsprache, was von Vorteil sein kann zum Thema Differenzierung, zum Thema Markenbildung, aber auch mal so eine gewisse eigene Interaktion. Also so ein Drehdrücksteller beim BMW, der funktioniert anders als der im Audi. Ja, das ist einfach so, muss man jetzt mal feststellen, dass man da mal einzelne andere Interaktionsschritte ausführen muss, und das ist halt eben extern nur begrenzt konsistent. Und dann führt das Ganze halt eben zu dem, was ich gerne als Stellteilfriedhof bezeichne, also zu so Armaturenbrettern, die komplett voll sind, die komplett überladen sind, die damit dann auch wiederum komplett unübersichtlich werden. Also die Vorteile, die so haptische Stellteile haben, nämlich die geringere Komplexität, wird dann umgedreht, wandelt sich um ins Gegenteil, wenn ich dann halt eben da, ja, ich sage es mal übertrieben, 150 Knöpfchen nebeneinander in so einer Konsole habe. Das ist dann halt eben auch nicht mehr so ohne weiteres ganz direkt und ganz einfach zu nutzen. Ja, kommen wir zum Ende. Also, ich vermute mal, es gibt vielleicht irgendwo so einen Sweet Spot, den man haben kann, dass man all die Vorteile, die Touchscreens haben kann, mit all den Vorteilen, die haptische Interaktionselemente haben, ob das jetzt Buttons oder zentrale Controller sind, dass man die miteinander kombiniert. Was wir momentan sehen, ist, dass beides immer drin ist in Fahrzeugen. Häufig hat man eben, so wie Porsche das eben vor 20 Jahren schon hatte, dass man sowohl Touchscreen als auch Interaktionselement hat. Ganz extrem ausgeprägt im MBUX, wo ich Touchscreen plus Pad plus Lenkrad Stellteile habe. Frage, also irgendwo da könnte was liegen. Frage ist dieses einfache Aufaddieren oder die mehrfache Zugänglichkeit, ist es von Vorteil oder ist es von Nachteil? Ich habe die Vermutung, dass es nicht nur von Vorteil ist, sondern dass es halt eben auch Nachteile haben kann, wenn ich jetzt alles mit allem machen kann. Wie gesagt, ich vermute mal, irgendwo da liegt in der Mitte von allem liegt irgendwo eine, wenn es kein Sweet Spot ist, kein Optimum ist, dann wenigstens eine bestmögliche Lösung. Balance ist das Thema. Eine Balance zu erzeugen zwischen den einzelnen Möglichkeiten, die ich habe, und auch den Erwartungen der Nutzer und Nutzerinnen, der Markenbildung, ja, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite halt aber eben auch dann den Möglichkeiten, die ich habe. Und das Ganze sieht wahrscheinlich dann so aus, dass ich Kernfunktionen auf Buttons, auf Hardkeys lege und die komplexen Interaktionen, gerade wenn es in den tertiären Bereich reingeht, also die Auswahl von Medien oder von Playlists und so weiter, dass die halt dann eben in einem Touchscreen sich befindet. Zentrale Controller halte ich für einen sehr guten Kompromiss, wenn sie gut gemacht sind. Ich habe da ein schönes, massives Objekt, ja, habe da sowas in der Hand, wenn ich dann halt auf meinen kurvigen Straßen unterwegs bin oder wenn da die Bodenwellen kommen, ja, da habe ich was, woran ich mich festhalten kann und kann dann entsprechend was einstellen. Ich habe ein sauberes haptisches Feedback, wenn es gut gemacht ist. Es gab Lösungen im Laufe der Historie, die sind aber auch schon 20 Jahre alt, die nicht gut waren vom haptischen Feedback her. Aber da sind alle Möglichkeiten da. Und dann zu eine Reihe von klar unterscheidbaren zusätzlichen Buttons. Das, denke ich mal, könnte irgendwo das Thema Sweet Spot abbilden. Ich habe jetzt bewusst in dieser Folge des Mensch-Technik-Podcasts die anderen Modalitäten nicht mitgenannt. Also Das Thema Gestik wird immer wieder diskutiert, sehe ich jetzt nicht wirklich kommen. Also in so einem Auto zu sitzen und da irgendwelche wilden Handbewegungen zu machen, ist vielleicht nicht das Schönste und Eleganteste, was wir haben. Sprache wird mit Sicherheit ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein. Wird sich auch durchsetzen. Sie ist so gut, wie sich heutige Sprachsysteme auf den ersten Blick anfühlen. Wenn man sie dauerhaft nutzt, haben sie ihre Bugs und ihre Fehler und ihre Probleme. Ja, und dann das Thema künstliche Intelligenz im HMI. Auch das wird nochmal einen kompletten Paradigmenwechsel hervorrufen, der dann aber, ja, ich denke mal, schon noch einige Jahre des Forschens, Analysierens und Ausprobierens bedarf, bevor da wirklich schlüssige Serienlösungen auf den Markt kommen. Wenn dir diese Folge des Mensch-Technik-Podcast gefallen hat, wenn du der Meinung bist, hey, ich habe hier was gelernt, ich habe hier was mitgenommen, empfehle mich doch in deinem Netzwerk. Mit jedem Hörer, mit jeder Hörerin, die dazukommt, gewinne ich mehr Reichweite, dann werde ich in den entsprechenden Plattformen höher gerankt, kriege noch mehr Reichweite. Und dann haben noch mehr Leute die Chance, an meinen Gedanken, an meinen Ausführungen teilzuhaben. Und das würde mich doch sehr freuen. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.